HR Info. Das Interview.
Mit Mariela Milkova. Sie hat als Architektin in New York gearbeitet, bevor sie zusammen mit ihrem Mann nach Frankfurt kam. Jetzt entwirft sie Kleider, statt Häuser zu bauen. Nina Hollein. Sie ist heute Modedesignerin, hat ein eigenes Label und einen kleinen Laden in Frankfurt. Und sie gehört mit ihrem Mann, dem Museumsdirektor Max Hollein, zur Frankfurter Kunstszene. Wie sie zur Modedesignerin wurde und warum sie Mode macht aus Geschirrtüchern, darüber spricht Nina Hollein jetzt in HR Info, das Interview. Nina Hollein, Sie tragen natürlich etwas Kariertes heute, denn es ist ja sowas wie Ihr Markenzeichen. Aus Geschirrtüchern machen Sie Mode.
Ja, also zumindest aus diesen Stoffen, die für Geschirrtücher, Tischwäsche, Bettwäsche, Nutzstoffe gedacht sind.
Mhm. Und beschreiben Sie vielleicht mal, was Sie anhaben. Das ist, glaube ich, so ein dunkelgrün kariertes Etui-Kleid.
Es ist ein sehr einfaches, schwarzes Etui-Kleid.
Schwarz sogar, es sah dunkelgrün aus von hier
ja,
aus.
Ja, ganz blass kariert. Es hat vielleicht einen auffälligen Ausschnitt, aber es ist sonst sehr einfach und sehr tragbar.
Diese Stoffe, mit denen Sie arbeiten, also diese klassischen Karo- oder Rautenmuster, die diese Materialien haben, wie man es ja von Omas Geschirrtüchern oder Bettwäsche her kennt, Sie verarbeiten das aber gar nicht so altbacken, also Sie machen da was ganz Neues draus.
Genau, also ich habe versucht, diese Stoffe einfach aus ihrem Kontext, den man kennt, zu heben und hatte die Idee, daraus einfache Kleidung zu machen.
Aber Sie bauen auch gerne immer mal wieder Überraschungen ein. Also Kleider zum Beispiel, die man von vorne und von hinten tragen kann oder die eben multifunktional sind. Sie haben zum Beispiel eine Jacke kreiert, die man genauso gut als Hose tragen kann. Und Ihre Schnitte sind ja immer ganz klar und geometrisch.
Ja, das kommt wahrscheinlich auch daher, dass ich natürlich eigentlich, mein Hintergrund ist die Architektur. Das ist, was ich eigentlich gelernt hatte und keine Mode- oder Schneiderausbildung. Da hat sich natürlich irgendwie erstmal dieses Umgehen mit der geometrischen Struktur eines Stoffes irgendwie angeboten und hat mich besonders interessiert. Aber sicher auch dieses Multifunktionale, dass man versucht, irgendwie noch mehr aus einem einfachen Schnitt rauszuholen. Man hat ein bisschen Lust, glaube ich, auch damit zu experimentieren. Und so habe ich begonnen. Aber ich habe in der letzten Zeit nicht nur mit diesen karierten Stoffen gearbeitet, sondern mittlerweile habe ich eine größere Bandbreite. Es gibt ja auch Abendkleider und transparente, feine Wäsche. Und es ist mittlerweile nicht mehr nur reduziert auf diese, ich sage jetzt, Geschirrtuchmode, die natürlich in dem Sinn gar keine Mode ist.
Tragen Sie denn als Modemacherin auch mal ganz schlichte Sachen, so Jeans und T-Shirt wie ich meistens?
Natürlich.
Weil
ja,
beim Radio ist es praktisch, es sieht einen keiner.
Ja, genau.
Aber wenn Sie zum Beispiel an der Seite Ihres Mannes, dem Museumsdirektor Max Hollein, offizielle Termine wahrnehmen müssen, wenn Sie zum Beispiel auf Partys oder Ausstellungseröffnungen gehen müssen, dann wird von Ihnen wahrscheinlich schon erwartet, dass Sie sich in gewisser Weise teilen, oder?
Ich tue das gerne. Ich glaube nicht, weil es erwartet wird, aber ich habe das eigentlich immer schon an gewissen Tagen oder irgendwie zu gewissen Anlässen sehr gerne gemacht, mich so ganz bewusst einmal ein bisschen zu stylen.
Und wer von Ihnen beiden ist modisch mutiger, Sie oder Ihr Mann?
Ich würde schon meinen, ich. Mein Mann ist vielleicht nicht so sehr der Typ, der sich mit Mode so gerne lange beschäftigt, sondern der trägt vor allem in seinem Beruf natürlich Anzug. Ich finde das auch ganz in Ordnung. Er braucht morgens nicht nachzudenken, was er eigentlich jetzt macht, sondern es muss schnell gehen und trotzdem gut sitzen. Und dafür sind Anzüge ja
Männer eben.
Ja, ich finde das in Ordnung.
Haben Sie sich auch eigentlich schon mal getraut, im kleinkarierten Geschirrtuch auch mal abends zu einer Party zu gehen?
Ja, aber natürlich.
Echt?
Natürlich.
Da wird man aber schon angeguckt.
Man wird angeguckt, aber das ist auch nichts Schlimmes per se eigentlich.
Das soll ja Mode eigentlich, dass die Persönlichkeit der Trägerin zum Ausdruck kommt.
Ja, oder einmal, man kann auch eine humorvolle Komponente mal reinbringen. Ich finde, da spricht nichts dagegen. Es muss nicht immer sozusagen dieses aalglatte, perfekte Designerkleidchen sein.
Aber Sie sind jetzt keine so total verrückte oder flippige Modedesignerin wie zum Beispiel eine Vivienne Westwood.
Nein, nee. Optisch gar nicht. Das ist stimmungsabhängig und tagesabhängig.
Es gibt eine interessante Parallele zwischen Ihnen und Vivienne Westwood, denn Sie beide beziehen Ihre Stoffe ja von den gleichen alteingesessenen Webereien in Österreich. Kennen Sie sich? Haben Sie ihr den Tipp gegeben?
Nein, ganz und gar nicht. Ich bin durch Zufall darauf gestoßen. Ich war also in einer dieser wirklich alten Webereien in Haslach im Mühlkreis und habe dort mich durch Stoffballen gewühlt. Und man könnte dann natürlich viel Zeit verbringen, sich diese ganzen alten Muster auch anzusehen. Und einen Ballen habe ich rausgezogen, der mich besonders fasziniert hat. Das war ein Muster, eigentlich eine Musterweberei in ganz verschiedenen Farbabschnitten von einem Blumen-Karo-Muster. Und dann wollte ich das eigentlich kaufen. Und dann hat er gesagt, das verkauft er nicht. Auch die Vivienne Westwood wollte das schon haben, aber er hat es nicht verkauft, denn das ist eigentlich, das möchte er behalten, das ist ein Einzelstück. Und so bin ich eigentlich darauf gekommen, dass ich nicht die Einzige bin, die sozusagen diese Ressource entdeckt hat, sondern dass Modedesigner durchaus sehr genau wissen, wo, in welchen Regionen Sachen zu kriegen sind.
Die Modedesignerin Nina Hollein in HR Info, das Interview. Sie haben ja zu den Stoffen einen ganz persönlichen Bezug, denn das Material kommt, wie gesagt, aus ihrer österreichischen Heimat, aus alten Webereien. Und die kennen Sie ja schon seit Ihrer Kindheit.
Ja, ich kenne diese Region aus meiner Kindheit. Ich habe dort immer wirklich die Sommerferien verbracht am Hof meiner Großeltern. Aber
das machen Sie auch heute noch?
Das mache ich auch
da
heute
immer noch hin.
Ja, aber ich muss ehrlich sagen, dass das einmal ein Webereizentrum war und dort über 50 Webereien ansässig waren. Es gibt dort eine Webereifachschule. Das war mir eigentlich lange Zeit gar nicht bewusst. Das habe ich später erst wiederentdeckt. Und ich bin dann wirklich von Weberei zu Weberei gefahren und habe mir die angesehen. Und die sind zum Teil große Betriebe, die mittlerweile halb leer stehen. Und zum Teil sehr, sehr kleine Webereien. Einfach nur ein Hinterzimmer von einem Bauernhof. Und der macht aber 5 verschiedene Geschirrtücher oder so.
Also das heißt, Sie verbinden mit diesen Stoffen so eine Art Heimatgefühl, ein Stück Tradition, das Sie dann auch in Ihren Kollektionen umsetzen.
Ja, mir ist eigentlich bewusst geworden, dass da regional eigentlich ein Schatz mittlerweile leider verborgen liegt. Und in erster Linie haben mir diese Stoffe einfach nur sehr gut gefallen, diese grafischen Muster, die ja irgendwie sehr vielschichtig zum Teil sind und auch die große Palette, die es da gibt an Farben und auch der Umstand, dass man diese Stoffe zum Beispiel umdrehen kann. Also es ist immer komplementär, die Rückseite auch zu benutzen und das Muster ist dann sozusagen nochmal in einer anderen Farbe da. Und die Stoffe sind robust und von der Qualität her eigentlich meist hochwertig, also Leinen, Halbleinen, Baumwolle. Und ich dachte, das ist eigentlich auch optimal für bestimmte Kleidungsstücke und nicht nur unter Anführungsstrichen für ein Tischtuch.
Und das waren ja ursprünglich mal Nutzstoffe für Bauern, ne?
Für Bauern, aber auch für den häuslichen Gebrauch. Ja, diese Weber dort haben das natürlich eigentlich für den regionalen Gebrauch erstmal gewebt. Und ich dachte, das ist eigentlich viel zu schön, um das einfach so liegen zu lassen, sondern man muss was draus machen eigentlich.
Und das Interessante ist ja, lange bevor Sie ahnen konnten, dass Sie irgendwann mal als Modedesignerin arbeiten würden, da haben Sie schon als Kind, schon als 13-Jährige angefangen, erste Teile zu schneidern. Das allererste Teil war, glaube ich, ein Bikini, den Sie aus Dirndlstoff auf der Nähmaschine Ihrer Mutter gemacht haben.
Genau.
Da war diese Idee geboren schon.
Noch nicht wirklich, gar nicht. Ich hatte das Glück, dass meine Mutter mir wirklich freie Hand ließ und sie hat mir ihre Maschine zur Verfügung gestellt und alles, was sie hatte. Und ich konnte dort einfach experimentieren und testen und ein einfaches Projekt war natürlich ein Bikini, dachte ich.
Denn zwei Dreiecke
oben. So circa ein Band war das nur oben und einfach so was Ähnliches wie eine Boxershorts. Und dann dachte ich, ja, dieser Stoff hier gefällt mir, das war zufälligerweise ein Dirndlstoff. Ich bin erst im Nachhinein draufgekommen, dass das natürlich überhaupt nicht funktioniert hat.
Trocknet
nie. Und es hat ganz gut ausgesehen, aber es war vollkommen unpraktikabel und insofern erstmal einfach nur ein Versuch.
Haben Sie als Mädchen auch noch andere Sachen genäht?
Ja, ja. Röcke, Oberteile, Ballkleider am Ende, zumindest zusammengestückelt. Also ich war bestimmt sehr offen für alles und habe die Dinge auch ausprobiert. Und ich hatte damals eigentlich schon dann die Erfahrung gemacht, das macht einen Unterschied auch. Es kommt ganz gut an sozusagen. Man kann sich
man fällt raus aus dem
Einheitslook. Ein bisschen abheben und das hat manchmal Vorteile.
Und warum sind Sie denn nicht gleich Modedesignerin geworden und haben diesen Umweg gemacht über die Architektur? Sie haben ja erst in Wien dann mit einem Architekturstudium begonnen.
Genau. Ich war relativ unsicher. Ich glaube, es gab sehr viel, was mich mit 18 wirklich interessiert hat. Und ich dachte dann, Architektur, sozusagen die Mutter aller Künste, ist eine sehr gute breite Grundlage. Dazu kommt, ich komme aus einer Architektenfamilie. Es ist dort eigentlich, es ist jeder entweder Architekt oder Künstler oder das hat sich angeboten. Ich habe auch zusammen dann mit meinem Bruder eigentlich an der Technik studiert und ich finde das heute noch, es war eine perfekte Ausbildung.
Sie sind ja dann schon mit 26 Jahren nach New York gegangen mit einem Stipendium. Und haben dann, wie Sie sagen, im heißesten Architekturbüro der Stadt gearbeitet. Warum war das so heiß? Was mussten Sie da machen?
Es war damals besonders angesagt. Ich hatte das große Glück mit diesem Stipendium, dass ich eigentlich erstmal Geld für 8 Monate in der Tasche hatte und bin damit zuerst zu Peter Eisenmann gegangen und habe gesagt, ich habe hier dieses Stipendium, ich bin sehr gut, kann ich bei Ihnen arbeiten? Und er hat das eigentlich... muss ich sagen, er hat gleich zugeschnappt. Und dann hatte ich eigentlich eine Zeit, in der ich mich irgendwie in der Szene orientieren konnte. Und dann bin ich aufmerksam geworden auf das Büro von Todd Williams und Billy Chan. Und damals ein kleiner Betrieb, 15 Leute, das war eigentlich schon sehr angesagt. Auch deshalb, weil man wusste, sie bauen dieses Museum of American Folk Art, ein kleines Museum mitten in Manhattan und das passiert nicht so oft, dass sozusagen eine kleine prominente Baulücke irgendwie einfach umgesetzt wird.
Haben Sie da auch schon Ihren Mann Max kennengelernt? Der hat ja am Guggenheim Museum gearbeitet.
Ja, es war ja eher umgekehrt. Also wir kennen uns schon sehr lange aus Wien. Damals war ich 20 und er war also schon ein Jahr vor mir in New York. Wir mussten so eine Long-Distance-Beziehung schaffen für ein Jahr.
Das ist ein guter Test.
Das war gar nicht einfach. Und wir hatten aber schon diesen, muss ich sagen, strategischen Plan, dass wir das irgendwie schaffen, dass auch ich in New York Fuß fasse.
Und ausgerechnet da kam dann der Ruf für Ihren Mann nach Frankfurt, ne? Als Direktor der Schirn.
Etwas später, da liegen Gott sei Dank noch ein paar Jahre dazwischen, aber es war dann doch, ja, ein großer Schritt.
2001 sind Sie hierher gekommen. Genau. Ist Ihnen der Absprung von Big Apple nach Frankfurt schwer gefallen?
In den ersten Monaten sicher ja. Es war bestimmt so, zuerst hatte ich nicht damit gerechnet, dass Frankfurt eigentlich wirklich so überschaubar, fußläufig überschaubar ist.
Okay, die Dimensionen sind ein bisschen anders hier.
Das Zweite ist, dass man natürlich, wenn man mitgeht, ich hatte nicht wirklich eine klare Vision, was ich hier eigentlich weitermachen kann oder soll. Und darüber hinaus war ich in diesen ersten Monaten unwissentlich allerdings auch schon schwanger und stimmungsbedingt. Ich habe mich also in diesen Monaten nicht besonders gut gefühlt. Und im Nachhinein denke ich, das waren wirklich die Hormone.
Sie hören hr-info das Interview mit der Modemacherin Nina Hollein. Sie ist eigentlich Architektin, aber diesen Beruf hat sie an den Nagel gehängt, als sie ziemlich schnell nacheinander ihre 3 Kinder bekommen hat in Frankfurt. Wie ist denn dann aus der Architektin die Modedesignerin Nina Hollein geworden? Sie haben ja nie eine Schneiderlehre oder sowas gemacht. Sie haben sich alles selber beigebracht.
Ja, und ich muss sagen, ich habe natürlich immer schon sehr viel genäht, auch während meiner Tätigkeit als Architektin. Ich habe das praktiziert und in der Zeit, als ich dann durch die Kinder sehr viel zu Hause war, habe ich eigentlich meine freien Stunden damit kompensiert, irgendwie besonders viel zu nähen. Zuerst für mich, aber dann dachte ich eigentlich, warum nicht auch für die Kinder? Und plötzlich stand eigentlich zu Hause sowas Ähnliches wie eine kleine Kollektion da. Mhm. Also das waren dann bestimmte Abwandlungen von Schnitten und ich hatte dann schon wirklich Berge Stoff gekauft und gelagert zu Hause und plötzlich hat sich das irgendwie professionalisiert.
Also aus dem Hobby ist dann plötzlich ernst geworden.
Es ist ernst geworden, so war es eigentlich gar nicht gedacht, aber plötzlich, als ich das dann so einmal gesehen habe, das waren 2 Kleiderstangen, dann dachte ich, warum eigentlich nicht, das musst du eigentlich zeigen. Und es war ja auch immer so, mich haben sehr viele Freundinnen und Leute immer angesprochen und gesagt, wo kann man denn sowas kaufen? Wo hast du das? Ja, das ist aber eine gute Hose.
Diese tollen Stoffe, ne?
Ja, und eigentlich hat mich das dann motiviert, auch zu sagen, jetzt gehe ich raus damit, jetzt zeige ich das mal her. Natürlich auch, um für mich selbst sozusagen einfach dieses Gefühl zu bestätigen, auch ich bin hier absolut fleißig und ich produziere hier ohne Ende.
Das ist ja schwierig, wenn 2 Kreative in einer Beziehung sind, ne? Also, dass jeder quasi ausgewogen was für sich machen kann, ne?
Ja,
Sie haben dann vor 5 Jahren Ihr eigenes Modelabel gegründet und einen kleinen Laden auch in Frankfurt-Sachsenhausen aufgemacht. Wie haben Sie das denn finanziell auf die Reihe gekriegt?
Ich muss sagen, ich habe mich natürlich jetzt ehrlich gesagt, mein Laden, das war ein Glücksgriff, den habe ich über Bekannte gefunden. Der hat jetzt nicht so eine Ladenmiete, die vergleichbar wäre mit Zeil oder auch Schweizer Platz.
Aber da wollen Sie auch gar nicht hin auf die Zeil, ne? Das ist Ihnen alles viel zu...
Ich glaube, da würde ich momentan gar nicht so hinpassen, aber es stimmt. Man braucht am Anfang so ein bestimmtes Startkapital und das war mir natürlich nicht klar, dass diese Branche eigentlich abverlangt, dass man am Anfang sehr viel vorfinanziert. Also sie finanzieren die Stoffe, die Näherei der Kleidung, aber dann auch jede Form der Präsentation ist eigentlich sehr finanziell aufwendig. Und ich würde sagen, in den ersten Monaten war das auch eigentlich besonders hart.
Denken Sie denn, der Name Hollein hat Ihnen da vielleicht auch geholfen? Denn Ihr Mann Max ist ja als dreifacher Museumsdirektor in Frankfurt ein prominenter Mann und auch über Frankfurt hinaus. Oder würden Sie sagen, ist der Kunstbetrieb generell viel zu weit weg von der Mode, als dass Ihnen das was geholfen haben könnte?
Ich würde denken, gerade am Anfang hat es wahrscheinlich geholfen, dass man hier regional in Frankfurt den Namen Hollein irgendwie assoziiert. Aber in weiterer Konsequenz, und das hat sich Gott sei Dank eigentlich schnell so entwickelt, glaube ich, hat man dann schon bemerkt, dass das eigentlich eine ganz eigene Geschichte ist, dass das mit der von meinem Mann eigentlich gar nichts zu tun hat. Und ich habe mittlerweile natürlich Kundinnen, die kommen aus Hamburg oder aus München, die wissen vielleicht überhaupt nicht, was mein Mann macht.
Aber ich denke, es stärkt vielleicht schon auch das eigene Selbstbewusstsein, wenn man mit einer eigenen Kollektion als Modedesignerin auch so ein bisschen aus dem Schatten des Mannes heraustreten kann, oder?
Ich glaube, das ist absolut wichtig, wenn ich ehrlich bin. Also es ist eigentlich, es ist nicht nur für das Ego in dem Sinn ganz wichtig, sondern ich glaube auch ganz intern im Privatleben für uns, für unsere Familie absolut gut, dass ich sozusagen hier meinen eigenen Bereich auch habe, der ebenso wichtig ist und auch von den Kindern so wahrgenommen wird und man auch dadurch eigentlich Themen hat, sehr interessant, über die man miteinander sprechen kann. Auch darum geht's, dass sich sozusagen dieses interne Gleichgewicht eigentlich ein bisschen besser dadurch irgendwie machen lässt.
Sind Sie denn die beste Modeberaterin Ihres Mannes? Beraten Sie ihn, was sein Outfit angeht?
Selten und eigentlich, ich muss sagen, ich glaube, er hat das auch nicht nötig. Aber er hat es wirklich nicht nötig. Aber natürlich, ich gebe gerne sozusagen meine Meinung ab, wenn es dann darum geht, was besser zusammenpasst. Aber er hat eine ganz bestimmte eigene Stilrichtung, glaube ich. Und
also es ist nicht so wie bei Thomas und Herr Gottschalk, dass sie
nein,
eben
also und das wäre eben, nein, das fand ich immer ein bisschen albern, ehrlich gesagt. Genauso ist es natürlich so, mein Mann besitzt viele Kleidungsstücke von mir. Ich habe natürlich keine Herrenkollektion, aber die...
Aber für ihn schneidern Sie schon Sachen?
Natürlich.
Und die trägt er auch?
Die trägt er sehr gerne sogar.
Was zum Beispiel? Aber, auch kariertes?
Kariertes, ja, Jacken, Hosen, lange, kurze, alles mögliche, Hemden. Aber es ist auch nicht so, dass ich das toll fände, glaube ich, wenn er jetzt hier als Maskottchen rumläuft. Das ist eigentlich wirklich gar nicht nötig. Und das Gleiche gilt darüber hinaus eigentlich, finde ich, auch für die Kinder. Denn auch da, ich sage ihnen immer, ihr müsst meine Dinge nicht für mich tragen.
Aber ihre Tochter macht das sehr gerne.
Nur wenn es euch wirklich gefällt. Und sie macht das sehr gerne, aber auch sehr rigoros. Sie wechselt also sehr ab und kombiniert das dann in einer Art und Weise, wie ich das vielleicht nie vorgesehen hätte. Aber ich sage meistens eigentlich gar nichts dazu, sondern ich lasse sie machen. Und vor allem aber ist mir wichtig, dass sie nicht irgendwie eine Verpflichtung spürt, dass sie das tragen muss, damit jetzt vielleicht die Freundinnen das sehen und sich das, das ist also Blödsinn, glaube ich.
Sie genießen das so ein bisschen im Stillen, wenn sie das dann tut.
Ja, ich genieße das im Stillen, wenn sie es dann wirklich, wenn ich sage, wir gehen heute auf ein tolles Geburtstagsfest, jetzt zieh dir dein schönstes Kleid an und wenn sie dann eins von meinen nimmt, dann bin ich natürlich schon sehr stolz, denn dann weiß ich, es kommt eigentlich irgendwie wirklich von ihr.
Was würden Sie denn sagen, wie modebewusst sind denn die Frankfurter?
Ich würde sagen, es gibt eine Modeszene in Frankfurt und die ist vielleicht nicht besonders groß, aber sie ist eigentlich sehr gut und sehr motiviert und engagiert. Ich finde, es gibt viele Labels, die sozusagen versuchen gerade so ein bisschen diese Starre, die hier in Frankfurt vorherrscht, aufzubrechen.
Sie meinen die Bankeruniform, oder?
Ich meine einerseits die Bankeruniform, andererseits auch schon sehr stark dieses, glaube ich, Markenfixierte, dass also jemand, der sich's leisten kann, wirklich immer nur Chanel oder so, also dass man da irgendwie diese zwei Einkaufsstraßen kennt und darüber hinaus kommt dann lange nichts. Also ich finde, das ist ganz wichtig für diese Stadt, dass eben auch in der Mode etwas passiert. Es passiert ja auch etwas, aber bestimmt im Vergleich zu München oder auch zu Berlin natürlich sowieso oder auch Hamburg noch weniger.
In Berlin, wenn Sie das gerade ansprechen, da läuft ja gerade die Fashion Week. Gucken Sie auch, was die anderen Designer machen oder geht das gar nicht an Sie ran? Interessieren Sie sich für aktuelle Trends und gucken sich vielleicht auch was für Ihre Kollektionen ab?
Ich schaue mir sehr gut an Modedesigner, die mich interessieren, was die machen. Auch interessiert mich so der Werdegang, wie von einem Label plötzlich, wie das plötzlich explodiert und eine große Blase entsteht und im nächsten Jahr ist das dann vielleicht schon wieder vergessen. Aber ich muss sagen, diese Geschichte mit diesen saisonalen Trends und meinetwegen die Farben, die gerade angesagt sind, das verfolge ich weniger, weil es natürlich mit meiner Arbeit auch wenig zu tun
hat. Also Sie haben nicht die Vogue zu Hause liegen und gucken da regelmäßig?
Ich habe manchmal die Vogue zu Hause.
Welche Schnitte, welche Farben?
Doch. Ich habe die Vogue manchmal zu Hause liegen, aber genau sozusagen nicht, um da jetzt Trends rauszusehen, sondern es gibt manchmal bestimmte Porträts, die mich interessieren oder auch manchmal Stücke, wo mich interessiert, wie viel kostet jetzt zum Beispiel dieses Kleid? Oder man will sich natürlich auch irgendwie in einen Bezug setzen und selber sehen sozusagen.
Das finde ich irgendwie sehr sympathisch an Ihnen. Sie ruhen in sich selbst und holen die Kreativität aus sich selber heraus. Das muss man sich auch erstmal trauen.
Ja, wobei ich glaube, ich bin natürlich nicht die Einzige, die so arbeitet. Es gibt heute zum Beispiel dieser vage große Begriff Slow Fashion.
Was bedeutet das genau?
Das bedeutet eigentlich sozusagen diese etwas bewusste, entschleunigte Haltung zu Mode, dass man sozusagen eher dieses Prinzip des weniger Kaufens, dafür aber Stücke, die wirklich eigentlich einen Wert haben, die vielleicht aus Biomaterialien oder aus gebrauchten Stoffen gemacht sind oder so geschnitten sind, dass sie nicht sofort aus der Mode kommen und länger halten. Im Gegensatz eben zu diesem Prinzip des einfach Kaufens, Wegwerfens und schnell wieder Neukaufens, das diese Massenware natürlich eigentlich propagiert. Und insofern bin ich natürlich nicht die Einzige, die, glaube ich, da etwas gelassener von außen zusieht. Denn es geht ja irgendwie darum, eine bestimmte Haltung zu befördern. Ich glaube, man muss sich so eine gesunde Haltung dazu schaffen, wenn man sieht, eine Hose kostet nur 7 €. Wie kann denn das eigentlich sein? Mhm. Das muss man sich fragen, genauso wie man sich eben entscheidet für entweder das Bio-Freilandei oder eben das Ei aus der Massenhaltung, das viel, viel billiger ist.
Insofern würden Sie doch ganz gut als Designerin zur Fashion Week nach Berlin passen, denn da ist dieses Jahr ein ganz großer Trend und wie die Jahre auch zuvor ökologisch und ethisch korrekte Mode. Also es würde passen.
Es würde passen. Dazu kommt aber auch, dass ich ja persönlich der Meinung bin, es muss wirklich nicht unbedingt 4 Kollektionen pro Jahr geben, sondern es gibt Stücke, die sind sozusagen heute, aber vielleicht auch noch in 4 Jahren sehen die gut aus. Und so gesehen ist das natürlich schwer, glaube ich, in diese Fashion, in diese Maschinerie eigentlich erstmal einzutauchen, denn da wird von vorne weg ein bestimmtes Tempo eigentlich abverlangt.
Sagt die Modedesignerin Nina Hollein. Früher hat sie als Architektin gearbeitet, heute entwirft sie aus traditionellen österreichischen Stoffen Mode für Kinder und Damen in ihrem Frankfurter Atelier. Infos zur Sendung und den Podcast finden Sie bei uns im Netz auf hrinforadio.de. Das war hr-info, das Interview mit Mariella Milkova.